Hallo, servus und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und zwar immer mit einem Bezug zum Hier und Jetzt und mit der nötigen Portion Augenzwinkern. Jetzt bin ich endlich mal wieder mehr oder weniger live, also zumindest wenn du das hörst, dann ist diese Episode so ein paar Tage alt. Ich habe die letzte Episode über das Perserreich voraufgenommen, weil ich die letzten drei Wochen im Urlaub war. Ich war im schönen Kolumbien, was ich an der Stelle übrigens einfach mal nur empfehlen kann. Da kann man echt mal hinfahren. Aber wenn ich ein bisschen müde wirke heute, dann liegt das einfach mal am Jetlag. Zumindest behaupte ich das und habe eine schöne Ausrede, wenn mal ein bisschen weniger Energie drin ist. Aber ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich freue mich, wieder einen Podcast für dich aufnehmen zu können, nach doch einer langen Zeit. Heute erzähle ich nichts über Lateinamerika oder über Kolumbien. Das kommt aber sicher auch noch. Ich habe dort ja doch einiges gesehen, einiges gehört, einiges erlebt, was auch historisch interessant einfach ist. Und da werde ich sicher nochmal was bringen. Heute kommt aber ein Thema und eine Region, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht nämlich heute um Mittel- und Osteuropa. Bevor wir in die Episode selbst reinstarten, aber nochmal, wie immer, der kurze Hinweis. Unten in den Shownotes findest du einen Link auf meine Website, wo ich dir alles über meinen Déjà-vu-Geschichte-Newsletter erzähle. Dieser Newsletter, E-Mail-Newsletter, kommt normalerweise alle zwei Wochen direkt in dein Postfach und dort kannst du ja einerseits immer nachverfolgen, was sich am Podcast, aber auch auf dem Déjà-vu-Blog gerade so tut, auch was sich ansonsten gerade so bei mir getan hat oder tut, was sich auch abzeichnet, was ich vorhabe. Ich trete auch immer gerne in den Austausch, ist einfach so ein bisschen eine Community. Also ich freue mich sehr, wenn du dir das mal anschaust und vielleicht dich anmeldest. So, jetzt starten wir aber rein in die heutige Episode. Ich habe schon gesagt, es soll um Mittel- und Osteuropa gehen. Und das ist ein Thema, das mir persönlich deswegen auch sehr am Herzen liegt, weil ich in meinen Studientagen mich da recht intensiv damit befasst habe, in meinem Bachelor auch ein Jahr in Zagreb verbracht habe, in Kroatien, und meinen gesamten Master dann in Ungarn, in Budapest gemacht habe. Über Ungarn unter anderem möchte ich dann auch heute sprechen. In erster Linie geht es aber mal um diese Regimes, die es heutzutage in einigen Staaten der Region gibt, ganz besonders in Ungarn und ganz besonders in Polen. Dort sehen wir ja inzwischen seit einigen Jahren ja eine sehr autoritär rechtsgerichtete Politik, einerseits von Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei in Ungarn, andererseits von Jarosław Kaczynski in Polen mit seiner sehr passend benannten PiS-Partei. Ja, oft wird das sehr vereinfacht erklärt, finde ich, warum gerade in solchen Staaten oder gerade in diesen Staaten jetzt solche rechtsautoritären Regime kommen. Das wird dann gern mal damit erklärt, dass diese Staaten eben kommunistisch waren, von der Sowjetunion kontrolliert waren und ja, dementsprechend da vielleicht einfach so eine Gegenreaktion jetzt stattfindet. Was aber meiner Meinung nach einfach zu einfach ist. Es ist zu simpel erklärt. Weil, und genau darum soll es heute gehen, genau diese Staaten, gerade Ungarn und Polen, durchaus eine Tradition haben, was rechte autoritäre Regimes angeht. Und andererseits die heutigen Staatschefs oder zumindest geheimen Staatschefs im Fall von Kaczynski durchaus auf diese Traditionen auch zurückgreifen. Und das möchte ich mir heute an diesen zwei Beispielen anschauen. In beiden Fällen gehen wir dafür zurück in die Zwischenkriegszeit, beziehungsweise holen wir auch ein bisschen aus in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. In Ungarn kommt man da, wenn man sich diese Zeitspanne anschaut und wenn man sich autoritäre Bewegungen oder auch Staatsformen in dieser Zeit anschaut, an einem Mann nicht vorbei, nämlich dem Miklós Horthy. Oder Horthy Miklós, wie man im Ungarischen richtigerweise sagen müsste. Denn der war die alles bestimmende Figur im Ungarn der Zwischenkriegszeit, die in Ungarn übrigens ja recht lang war, weil man ist im Zweiten Weltkrieg erst 1944 so ganz direkt eingetreten. Und Miklós Horthy ist eine relativ spannende Figur. Der war von 1920 bis eben 1944 Reichsverweser in Ungarn. Damit war er der oberste Staatschef in einer Monarchie ohne König. Und ja, ist eine relativ spannende Gestalt. Er übernahm, wie gesagt, 1920 die Herrschaft. Davor, also direkt nach dem Ersten Weltkrieg, kam es in Ungarn ja zuerst zu einer kommunistischen Revolution. Es gab von März bis August 1919 eine Räterepublik, also eine Sowjetrepublik, wenn man so will, unter einem gewissen Béla Kun. Und nach der Niederschlagung stand Miklós Horthy eben der Gegenregierung vor, die schon vorher gegründet worden war in Szeged. Und im November 1919 zieht er mit der sogenannten Nationalarmee bzw. an deren Spitze in Budapest ein und 1920 wird er offiziell zum Staatschef. Und da sind jetzt einige Besonderheiten. Ich habe schon die erste gesagt, er ist Reichsverweser geworden. Und ein Reichsverweser, das ist ja ein uralter Begriff aus dem Feudalwesen im Endeffekt und ist ein Statthalter für einen König. Das heißt, also nach einem Jahr Pause wurde Ungarn wieder zu einem Königreich, allerdings ohne König. Horthy Miklós wurde zum Reichsverweser und obwohl die Habsburger bzw. Karl Habsburg in den Folgejahren doch versuchten, die Macht in Ungarn wieder zu übernehmen als Könige, hat er das dann verhindert, hat irgendwann die Habsburger auch abgesetzt und dann gab es gar keinen offiziellen König mehr oder auch keine offizielle Königsfamilie und Horthy war als Reichsverweser dementsprechend der höchste Mann im Staat, ganz offiziell. Das zweite Interessante an ihm ist sein Hintergrund, denn er war ein Militär, aber er war in der K&K Kriegsmarine und war im Ersten Weltkrieg dann auch der letzte Befehlshaber der österreich-ungarischen Marine. Dann haben wir da schon eine lustige Kombination, dass 1920 in Ungarn ein Reichsverweser im Königreich ohne König bestimmt wird, der noch dazu ein Marineadmiral ist in einem Land ohne Meereszugang. Kann ja nur gut werden, ne? Er trug dann auch den Titel Ritter, was übrigens eine ganz tolle Idee von ihm war. Er hat einfach schlicht und ergreifend einen Ritterorden gegründet, 1920 gleich, den Wiedersehrend, also wörtlich Ritterorden. Und wurde damit zu einem Ritter, dass er sich auch noch einen schönen Titel geben konnte als Reichsverweser. Es gibt übrigens heute noch einen relativ bekannten Ritter dieses Ritterordens. Also es gibt einige, aber ein relativ bekannter ist übrigens Sebastian Gorka, den man immer wieder mal im amerikanischen Fernsehen sieht. Das ist dieser Typ, der mit einem britischen Akzent Trump verteidigt. Ich weiß nicht, ob du den schon mal irgendwo gesehen hast. Sebastian Gorka. Und der ist offiziell auch ein Mitglied dieses Ritterordens. Er ist ein ziemliches Qualitätsmerkmal, wenn solche Leute da drin sind. Ne? Aber gut. Die Ziele, die Miklós Horthy als Reichsverweser dann auch verfolgte, die waren übrigens relativ einfach. Das erste Ziel, und das ist etwas, was heute in rechten Kreisen in Ungarn nach wie vor existiert, war die Umkehrung des Vertrags von Trianon. Dieser Vertrag, einer der Pariser Vororteverträge nach dem Ersten Weltkrieg, also parallel zu Versailles, der zerschlug ja das ungarische Königreich und Ungarn verlor weite Teile seines ehemaligen Staatsterritoriums an, was heute die Slowakei ist, die westliche Hälfte Rumäniens, wenn man so will, Siebenbürgen und das Banat, dann aber auch Nordserbien, die Vojvodina und der östlichste Teil Österreichs, das Burgenland. All das ging mit dem Vertrag von Trianon für Ungarn verloren und ein ganz großes und erklärtes Ziel Miklós Horthys war es, diesen Vertrag umzukehren und diese Länder für Ungarn wieder zu gewinnen. Ein Schlagwort dieser Zeit war das Nem Nem Soha, also übersetzt heißt das Nein, Nein, Niemals Und das ist auch so ein nationalistischer Spruch, den man in Ungarn bis heute immer wieder mal anfindet. Übrigens auch immer noch gibt es in Ungarn ganz viele Autos, die hinten auf ihrer Rückseite so Sticker drauf haben mit den Staatsgrenzen Ungarns vor dem Vertrag von Trianon vor 1919. Also ist ein relativ lebendiges Ding. Das war das größte Ziel. Und das zweite, was Horthy verfolgt hat in seiner Regierungszeit, war einen konservativen Staat zu erhalten und zu prägen. Das heißt, er war ganz stark auf der Seite des traditionellen ungarischen Adels, hat sich ja nicht ohne Grund selbst auch zu einem Ritter ernannt, hat damit eine Bodenreform abgelehnt, die ja in sehr vielen anderen Ländern zu der Zeit stattgefunden hat, hat sich ganz stark an die alten Eliten gehalten, hat auch das Wahlrecht wenig reformiert und war obendrein auch stark antisemitisch geprägt. Ungarn war in der Zeit ein Vorreiter, was antisemitische Gesetze anging. Schon in den frühen 1920ern wurde in Ungarn ein Numerus Clausus-Gesetz erlassen, was den Zugang jüdischer Studenten an die Universitäten Ungarns beschränkt hat. Und später kamen dann immer mehr solche Rassegesetze dazu, die den Nürnberger Rassegesetzen doch in vielen Teilen recht ähnlich waren. Also da war Horthy ein absoluter Vorreiter, was dieses antisemitische Gedankengut anging in der Zeit. Direkt regiert hat Horthy dennoch nicht. Er war ja Reichsverweser und hatte unter sich dann doch auch Ministerpräsidenten, die relativ viel Einfluss hatten. Sein erster Ministerpräsident für ganze 10 Jahre bis 1931 war ein gewisser István Bethlen. Der hat eben diese ja rechtskonservative, autoritäre Politik im Namen Horthys dann gestaltet. Später in den 30er Jahren war der Ministerpräsident dann Gyula Gömbös, der noch weiter rechts anzusiedeln war und dann auch eine Annäherung in Richtung Nazi-Deutschland für Ungarn umgesetzt hat. Ursprünglich hat man aber versucht, sich von Deutschland eher fernzuhalten. Also gerade in der frühen Zeit der Machtübernahme Hitlers hat man in Ungarn oder hat auch Horthy noch versucht, sich mit Italien und Österreich zu arrangieren. 1934 wurden dafür die sogenannten römischen Protokolle unterzeichnet und damit näherten sich Österreich und Ungarn sehr stark aneinander an. Gut, Ungarn war zu der Zeit eben unter Horthy ein autoritär regierter Staat. In Österreich war gerade auch der Ständestaat errichtet worden unter Engelbert Dollfuß. Das heißt, da hat man schon gewisse Überschneidungspunkte gehabt. Ja, und das Ganze war eben unter der Schirmherrschaft von Mussolini gedacht. Hat dann bekanntlich relativ wenig genützt, sowohl den Ungarn als auch den Österreichern, als auch den Italienern. Weil dann relativ schnell klar wurde, dass als rechtsautoritäre oder faschistische Herrscher man an Hitler nicht vorbeikam. Das heißt, auch Ungarn, wie ja auch Österreich, hat sich dann nach und nach Deutschland angenähert, Hitler angenähert und wurde zu einem offiziellen Bündnispartner Hitlers dann auch. Und das hat sich für Horthy sehr schnell dann gelohnt, weil sein großes Ziel, Trianon umzukehren, dem ist er damit sehr schnell um einiges näher gekommen. Schon 1938 fand der erste Wiener Schiedsspruch statt, in dem Hitler Horthy Teile des Staatsgebiets zurückschenkte, und zwar im heutigen slowakischen Bereich. Die Tschechoslowakei wurde zerschlagen, ein Teil der Slowakei wurde dann zu so einem Vasallenstaat Hitlers und ein Teil ging eben zurück an Ungarn als kleines Geschenk des Führers. 2 Jahre später dann, während des Krieges schon, 1940, da folgte dann der zweite Wiener Schiedsspruch und da kamen dann auch noch Nordsiebenbürgen wieder zum ungarischen Königreich, unter Anführungszeichen. Und damit war Horthy seinem Ziel schon um einiges näher. Mit dem Überfall auf Jugoslawien dann, an dem sich Ungarn auch an Seite Deutschlands beteiligte, konnte man dann auch noch in Nordserbien die Vojvodina wieder sich sichern. Und damit hat sich diese Allianz mit Hitler sehr schnell doch gelohnt für Horthy, weil weite Teile des Trianon-Vertrags tatsächlich umgekehrt werden konnten. Ob durch Gewalt oder durch pseudolegale Schiedssprüche in Wien. Aber da kommen wir dann natürlich auch schon zur großen Schattenseite Horthys. Ich meine, ich habe schon einige Schattenseiten erwähnt, also ein autoritärer, nationalistischer Herrscher, der einen Vertrag mit Gewalt umkehrt, ist schon mal nicht ganz so positiv. Aber es wurde natürlich noch schlimmer, weil Horthy natürlich auch dann im Holocaust eine Rolle gespielt hat. Er war ja Bündnispartner Hitlers, war aber mit Ungarn für lange Zeit nicht direkt im Zweiten Weltkrieg beteiligt, hat auch sich nicht direkt am Holocaust beteiligt, hat aber schon relativ bald begonnen, Juden auszuweisen, meistens in Richtung Galizien, was von den Nazis kontrolliert war. Und von dort war es für diese jüdischen Einwohner Ungarns dann auch weder geografisch noch zeitlich weit in die Vernichtungslager von Auschwitz und Co. Erst als Hitler dann verlangt hat, dass auch die Juden Budapest ausgeliefert werden, im Jahr 1944, da hat sich Horthy dann aus Gründen, die auch gar nicht so klar sind, dann tatsächlich quergestellt und hat gesagt, nein, das macht er nicht. Und daraufhin wurde sein Regime dann gestürzt von den Nazis und es wurde eine nazifreundliche Regierung unter den sogenannten Pfeilkreuzlern eingesetzt, den ungarischen Nazis, wenn man so will. Aber dennoch konnte Horthy mit dieser Weigerung gut 200.000 Juden in Ungarn, also ungefähr einem Drittel der jüdischen Bevölkerung des Landes, entweder zumindest eine Galgenfrist gewähren, aber in vielen Fällen tatsächlich retten, weil das Ende des Krieges war dann ja doch schon relativ nah. Trotzdem auf keinen Fall eine allzu rühmliche Rolle. Heute wird Horthy in weiten Teilen der ungarischen Öffentlichkeit, vor allem in Teilen der konservativen und rechten Öffentlichkeit, sehr positiv gesehen. Es ist zwar nicht so, dass er ganz offiziell jetzt anerkannt ist als Nationalheld oder so etwas, was wir im Vergleich zu Polen dann gleich sehen werden, doch ein bisschen anders ist. Aber es gibt schon wirklich relativ offene Verehrung dieses Miklós Horthy. Orbán selbst hat vor einigen Jahren ihn als großen Staatsmann oder als Ausnahmestaatsmann sogar bezeichnet. Und gerade in der Fidesz-Partei, aber natürlich auch in der rechtsradikalen Jobbik-Partei, wird dieser Miklós Horthy mehr oder weniger oder von weiten Teilen der Leute auch offen verehrt. Mitten in Budapest, ganz in der Nähe, also um die Ecke meiner Uni, am Freiheitsplatz, am Szabadság tér, dort steht sogar eine Büste dieses Miklós Horthy. Allerdings, und das ist jetzt wieder sehr bezeichnend, nicht an einem öffentlichen Platz, sondern an einem privaten Platz, am Rand des Platzes, aber öffentlich einsehbar, und zwar vor einem Gebäude, das der reformierten Kirche Ungarns gehört. Und da sieht man auch, dass eben diese reformierte protestantische Kirche Ungarns diesen rechten Rand recht nahe steht und eben sich offiziell dafür einsetzt, dass dieser Miklós Horthy eben auch einen Platz in der Erinnerungskultur Ungarns hat und einnimmt. Er wird also in weiten Teilen nicht kritisch gesehen, und in manchen Teilen der Bevölkerung tatsächlich offen verehrt. In Polen, um jetzt zum zweiten Beispiel zu kommen, ist die Lage in vielerlei Hinsicht ähnlich, aber doch gibt es ein paar große Unterschiede zum ungarischen Beispiel. Heute regiert in Polen ja, wie gesagt, die großartig benannte PiS-Partei unter Jarosław Kaczynski, also mit dem Polnisch, das wird heute, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ungarisch habe ich ja mal gelernt, das geht noch. Aber Polnisch aussprechen macht mich fertig. Die PiS-Partei, und jetzt werde ich mich richtig blamieren, steht übrigens für Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Was so viel wie Recht und Gerechtigkeit bedeutet. Und diese Partei wurde von Jarosław Kaczynski und seinem Bruder Lech gemeinsam gegründet ursprünglich. Und ist eine Partei, die sich durchaus in einer Tradition auch sieht zu Bewegungen der polnischen Zwischenkriegszeit. Es gibt in Polen da zwei Namen, die für diese Zwischenkriegszeit ganz wichtig sind. Das ist einerseits der Józef Piłsudski, der vielleicht dir auch bekannt ist als mehr oder weniger Diktator Polens zu der Zeit. Und ein zweiter, vielleicht weniger bekannter Mann namens Roman Dmowski. Piłsudski war wirklich eine ganz tragende Gestalt, um mit ihm anzufangen. Er ist natürlich wie auch Dmowski im 19. Jahrhundert noch geboren, in der Zeit, als es den polnischen Staat gar nicht gab. Polen wurde ja Ende des 18. Jahrhunderts zwischen damals noch Preußen, später dem Deutschen Reich, dem russischen Zarenreich und Österreich-Ungarn aufgeteilt. Piłsudski ist aus dem Ostteil dieses Landes, aus dem heutigen Litauen, also damals dem russischen Zarenreich, und kämpfte schon sehr früh in jungen Jahren im Untergrund gegen dieses Zarenreich. Also er hat an Aufständen auch teilgenommen, ist im Jahr 1904 sogar nach Japan gereist, als es zum japanisch-russischen Krieg kam, um dort für Unterstützung zu werben für einen polnischen Aufstand. Ja, und war da eben, ja, wie man sagen würde, ein Aufrührer. Später dann ging er in den österreichisch besetzten Teil Polens und baute dort ein polnisches Paramilitär auf, für das er dann später im Ersten Weltkrieg oder mit dem er dann später im Ersten Weltkrieg auch für die Mittelmächte, für Österreich kämpfte. Bis 1916 allerdings nur, weil da hätte er einen Treueeid auf den deutschen Kaiser schwören müssen. Und das hat er dann nicht mehr gemacht, hat sich geweigert und wurde dann tatsächlich eingekerkert, bis er 1918 dann erst freigelassen wurde. Naja, nach dem Krieg im November 1918, da kehrt Piłsudski dann nach Warschau zurück und wird jubelnd empfangen. Also er gilt zu dem Zeitpunkt schon vielen in Polen als Volksheld. Es hat sich herumgesprochen, ja, dass er sich in verschiedenen Formen eben für diesen polnischen Staat eingesetzt hat. Und er übernimmt dann auch schnell sowohl den Staat als auch die Armee dieses neuen polnischen Staates. Weil da war gleich einiges zu tun. Ne? Es folgte ja ein Krieg Polens gegen die Sowjetunion. Diesen Krieg konnte Piłsudski auch tatsächlich ja gewinnen. Die Idee war, noch weitere Teile des Zarenreichs diesem polnischen Staat anzuschließen. Er hatte da wirklich so Vorstellungen, die polnisch-litauische Föderation der Neuzeit wieder auferstehen zu lassen. Also er sah eine Föderation zwischen Litauen, Polen, der Ukraine und Weißrussland und wollte diesen Staat wieder neu aufbauen. War also in dem Sinn gar nicht so ein reiner Nationalist, sondern ja, er hat eine imperiale Vergangenheit eigentlich für Polen gesucht und wollte die wieder erreichen. Ist dann aber letzten Endes doch auch an der Sowjetunion gescheitert. Piłsudski blieb dann einige Jahre an der Macht in Polen und 1922 zieht er sich dann zurück. Das war als Folge eines Attentats auf ihn, also geplant war es auf ihn, erwischt hat es dann den Präsidenten durch einen Nationaldemokraten. Ich komme dann gleich später noch auf die Nationaldemokraten zu sprechen. Und als Reaktion darauf hat Piłsudski sich dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hat dann damit begonnen, ja, mit etwas begonnen, was Kaczynski heute noch macht, nämlich die Fäden im Hintergrund eben zu ziehen. Und erst 1926 entschließt sich Piłsudski dann dazu, zu putschen und die Macht wieder an sich zu reißen, um mit der Quasselbude, wie er das polnische Parlament nannte, aufzuräumen. Und dieses Parlament nach einem relativ blutigen Putsch, das bot Piłsudski dann tatsächlich auch die Präsidentschaft an, die er aber abgelehnt hat. Und er wurde dann nur Kriegsminister. Von da aus regierte er dann für die nächsten fast 10 Jahre diesen polnischen Staat, mehr oder weniger als Diktator, aber nie als offizielles Staats- oder Regierungsoberhaupt. Und im Jahr 1935 starb Piłsudski dann. Was danach folgt, ist dann wahrscheinlich bekannt. Da hatte Polen dann noch ganze 4 Jahre Galgenfrist, bis dann mit dem Einmarsch Nazi-Deutschlands ja auch der Zweite Weltkrieg begann. Die zweite Figur, über die ich jetzt hier noch sprechen will, ist der Roman Dmowski. Und der ist eben auch ganz bezeichnend, weil er so die zweite traditionelle Strömung in der polnischen Rechten symbolisiert. Es gibt da 2 Traditionen, die bis heute sehr lebendig sind. Eben diese großpolnische Vision, wenn man so will, des Piłsudski, der auf den Staat konzentriert war und einen polnischen Großstaat auch wieder schaffen wollte. Und dann das nationalistische Pendant, das wirklich auf einen polnischen, ethnischen Nationalstaat ausgerichtet ist. Und das wird von Roman Dmowski personalisiert. Er war wirklich der nationale Vordenker Polens in der Vor- und auch Zwischenkriegszeit. Und war damit schon sehr früh in Kontakt mit Piłsudski gekommen und die 2 wurden relativ bald zu Gegenspielern. Als Piłsudski dann 1904 nach Tokio reiste, um von den Japanern Unterstützung zu erfragen, da reiste Dmowski ihm tatsächlich auch nach und der Legende nach trafen sie sich dann zufällig auf einer Straße in Tokio und diskutierten dann die ganze Nacht in einem Hotel über ihre verschiedenen Ideologien und warum der andere auf jeden Fall Unrecht hat. Ich frage mich, ob die Band Tokyo Hotel danach benannt ist. Aber das wäre wahrscheinlich zu clever. Also wahrscheinlich nicht. Also die 2, man kann sich schwer vorstellen. Ich glaube, die 2 waren so ein bisschen Frenemies, wie man heute sagen würde. Die haben sich persönlich eventuell sogar durchaus verstanden, aber hatten extrem konträre Ansichten. waren politisch verfeindet und es hat sicher auch nicht geholfen, dass Piłsudski dem Moskwy mal die Verlobte ausgespannt hat. Also da waren ein paar Spannungen und das hat wirklich schon sehr früh eben begonnen. Also 1904, da war das schon fortgeschritten, diese Zwietracht zwischen den Zweien. Dmowski nimmt einen ganz anderen Weg auch als Piłsudski dann vor dem Ersten Weltkrieg noch, weil er sagt, dass man nicht gegen die russische Herrschaft kämpfen sollte, sondern gemeinsam mit Russland gegen die deutsche Gefahr vorgehen sollte. Er sah den großen Feind in Deutschland, hatte auch sicher in gewissem Ausmaß so panslawische Vorlieben und er ging dann auch nach dem verlorenen japanisch-russischen Krieg ins russische Parlament, in die Duma als Abgeordneter, war dann auch noch relativ lange in Russland politisch aktiv und ging dann erst 1915 ins Exil in die Schweiz. Dort wurde er dann wirklich bedeutend für die polnische Nationalgeschichte. Er gründete nämlich das polnische Nationalkomitee, eben im Exil, und wurde dann später tatsächlich zum polnischen Hauptverhandler in den Pariser Friedenskonferenzen. Also er ist ein Unterzeichner des Versailler Friedensvertrags und ist damit ganz direkt daran beteiligt, dass dieser Staat Polen auch ja wieder auferstehen konnte als Resultat dieser Friedensverhandlungen. Und er hat dann die Zwischenkriegszeit Polens in einem ähnlichen Ausmaß wie Piłsudski auch geprägt. Dmowski war der Gründer dieser nationaldemokratischen Partei. Das war eine ja stark rechtsgerichtete nationale Partei. Unter anderem war ja auch dieser Attentäter von 1922, der den Präsidenten ermordete, war ein Mitglied dieser Nationaldemokraten oder ein Sympathisant. Nicht von Dmowski oder so geschickt, aber ja ein verblendetes Mitglied, wenn man so will. Ja, und diese Partei, die hatte in Polen relativ viel Einfluss, bis dann eben 1926 der Putsch Piłsudskis kam. Aber auch dann blieb Dmowski nach wie vor aktiv. Er war in den frühen 20ern auch mal Außenminister, also hat diesen Staat auch durchaus geprägt, aber auch nie als Regierungschef oder als Staatschef. Im Gegensatz zu Piłsudski, der eben ja eine fast schon imperiale Vorstellung für Polen hatte, war Dmowski einerseits ein Nationalist, andererseits aber auch ein brennender Antisemit. Und das ist etwas, was ihn von Piłsudski relativ stark unterschied, der kaum für antisemitische Aussagen oder gar Gesetze bekannt ist. Aber natürlich waren beide äußerst autoritäre Gestalten. Und auch Piłsudski, den sollte man jetzt hier, nur weil er kein Antisemit ist, nicht unbedingt in Schutz nehmen. Denn auch er hat zum Beispiel im Jahr 1930 einfach mal das Parlament ausgeschaltet und hat ja seine gesamte Regierungszeit, diese 10 Jahre da, als Diktator mehr oder weniger durchregiert. Heute ist der Status beider dieser historischen Gestalten in Polen ja ganz gewaltig. Also gleich nach der Wende 1989 wurden in ganz Polen Straßen und Plätze nach den beiden benannt. Es gibt Denkmäler für beide im ganzen Land. Und es gibt sowohl in Politik als auch in der breiteren Gesellschaft viele Anhänger dieser zwei Menschen und auch der von ihnen vertretenen Ideologien. Und da kommen wir jetzt eben wieder zu den Gebrüdern Kaczynski, weil die kommen ja tatsächlich aus einer Familie, die Piłsudski-Verehrer waren. Also es gibt da auch Interviews mit den beiden, wo sie darüber sprechen, wie in ihrer Familie immer dieses Andenken, immer diese Erinnerung an Piłsudski und an seine Diktatur letzten Endes immer daran festgehalten wurde, gerade in der kommunistischen Zeit. Das erklärt auch, warum heute Jarosław Kaczynski einen sehr ähnlichen Führungsstil betreibt, wie es Piłsudski damals gemacht hat. Oder ich würde mal behaupten, es zumindest versucht. Übrigens so ein kleiner Exkurs, diese Familie der Kaczynskis ist nicht nur eine merkwürdig politisierte und nationalisierte Familie, sondern die ist generell gestört. Bekannterweise ist ja Lech Kaczynski bei einem Flugzeugabsturz in Russland 2010 gestorben. Seitdem ist sein Bruder ja am Boden zerstört gewesen und ja, ist ja getrieben von Verschwörungstheorien, dass wer auch immer an diesem Absturz schuld gewesen sein soll und wird da wirklich zerfressen von diesem Verlangen, das irgendwie aufzuklären. Und es gibt ja so eine Geschichte, dass als eben Lech verstarb, da hat Kaczynski seine Mutter belogen und wollte ihr eben nicht sagen, dass ihr Sohn gestorben ist und hat stattdessen behauptet, er wäre auf einem Auslandsaufenthalt in, ich glaube, Peru oder Chile gewesen und konnte jetzt aber nicht zurückkommen, weil in Island ein Vulkan ausgebrochen ist und dementsprechend die Flugzeuge da jetzt nicht fliegen können. Und um das zu beweisen, hat er sogar Zeitungen gefälscht und hat falsche Zeitungsartikel geschrieben und sie seiner Mutter vorgelegt, um ihr das zu beweisen. Also da sieht man schon, es ist ein einigermaßen gestörter Kerl, dieser Jarosław Kaczynski. Übrigens auch, nur eine kleine Nebeninformation, der Mann hat in seinem Leben nur einmal Polen verlassen, für einen Kurzurlaub mit der Familie in der Ukraine. Also er war sonst noch nirgends. Ist auch eine Qualität, die man als Staatschef nicht unbedingt haben sollte. Aber okay. Das heißt, wir sehen in Polen, ähnlich wie in Ungarn, ist das Andenken an diese Nationalbewegung in der Zwischenkriegszeit sehr lebendig. Und die Herrscher von damals, in dem Fall Piłsudski in erster Linie, aber durchaus auch die Ideen Dmowskis, sind in Polen und in der PiS-Partei doch sehr präsent und sehr lebendig. Ja, und das ist im Prinzip auch, was ich damit eben zeigen will oder mit dieser Episode auch sagen will, dass diese Regimes, die wir derzeit eben haben, in Ungarn und auch in Polen, das ist nicht eine reine Gegenreaktion zum Kommunismus, zu 45 Jahren Fremdherrschaft. Das hat schon Tradition in diesen Ländern. Und die heutigen Staatschefs haben auch Staatschefs, an die sie sich anlehnen können und an denen sie sich orientieren und mit denen sie sich teilweise auch öffentlich vergleichen. Ich habe übrigens, ist nicht ganz das gleiche Thema, vor langer Zeit, vor über einem Jahr, mal einen Blogartikel geschrieben zu einem Thema, das da ganz gut dazu passt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo gehört hast. Aber wenn man Polen oder Ungarn fragt, wer denn jetzt die besten Freunde ihres Landes sind, dann nennen sie sich immer gegenseitig. Es gibt da so eine alte Legende der polnisch-ungarischen Freundschaft. Das ist wirklich so eine Mär, die sich extrem gut erhält und die immer noch sehr lebendig ist in diesen zwei Ländern. Ich war zum Beispiel in Budapest mal bei einer Veranstaltung von Jobbik, also von der rechtsradikalen Partei, haben wir das mal angeschaut. Das war halt irgendein Feiertag oder so und die haben da so eine nationalistische Rallye im Budapester Stadtzentrum veranstaltet. Warum auch nicht? Und dort war dann tatsächlich ein Redner irgendeiner rechtsradikalen polnischen Partei, der eine Rede auf Polnisch gehalten hat. Gab auch, glaube ich, nicht mal Übersetzung, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und das war wirklich sehr bezeichnend. Da wurde dann mit polnischen und ungarischen Flaggen gewedelt und diese Freundschaft beschworen. Also wirklich was ganz Irres. Ja, und ich habe mir auf dem Blog mal angeschaut, was an dieser alten Mär der polnisch-ungarischen Freundschaft eigentlich wirklich dran ist. Man merkt gar nicht so viel. Ich verlinke den Blogartikel auch nochmal unten in den Shownotes. Ansonsten kannst du mir wie immer Feedback schicken. Da freue ich mich sehr. Zu dieser Episode, zu anderen Episoden, Themenvorschläge, wenn du mal etwas, ja, ein Thema dir wünschst, dann schreib mir das gerne, freue ich mich immer. Ich bin am einfachsten per E-Mail erreichbar. Das ist unter der feedback@deja-vu-geschichte.de. Also nochmal feedback@deja-vu-geschichte.de. Natürlich findest du unten in den Shownotes auch nochmal, wie anfangs gesagt, den Link zu meiner Website, wo ich dir alles über meinen E-Mail-Newsletter, den Déjà-vu-Newsletter erzähle. Und zu guter Letzt würde ich mich noch freuen, wenn du ja diesen Podcast auf iTunes oder anderswo bewertest. Unten findest du auch noch einen Link zum iTunes-Store, wo man den Podcast bewerten kann. Da freue ich mich extrem über Rezensionen, über Sterne, all das. Und egal in welchem Podcatcher du das hörst, freue ich mich sehr, wenn du mich abonnieren würdest. Das ist immer ganz gut für die Rankings, dann kann man mal ein bisschen trenden. Das kann nicht schaden. So, und damit wünsche ich dir dann auch noch einen schönen verbleibenden Sommer. Wir hören uns im September dann wieder mit einer neuen Episode des Podcasts. Ja, und bis dahin, mach's gut. Tschüss. Déjà-vu.